Heute, und Sie haben die Geschichte von Josef dem zugrunde gelegt, und also werde ich auch darauf eingehen. Ich habe diese Geschichte gewählt und ihr kennt die mit Sicherheit. Und ich will sie einmal zusammenfassend für uns noch einmal vergegenwärtigen. Im ersten Buch Mose umfasst die Geschichte von Mose ganz viele Kapitel, nämlich ab 37 bis Kapitel 50. Und das jetzt alles zu lesen, würde vermutlich den Rahmen unseres Gottesdienstes heute Morgen sprengen. Aber ihr könnt das ja gerne auch zu Hause noch einmal nachlesen. Ich möchte noch einmal beten. Vater im Himmel, es ist gut, sich noch einmal gegenwärtig zu machen, dass du da bist. Dass du ein großer Gott bist, den wir singen können, der diese Welt versöhnt hat mit sich. Jesus Christus, wir danken dir, dass das möglich gewesen ist, weil du dich nicht geschont hast, sodass auch wir jetzt einträchtig beieinander sein können und da, wo das nicht gelingt, was nur sehr häufig der Fall ist auch, dass es dieses Angebot der Versöhnung gibt und dass wir als deine Kinder bereits versöhnt sind. Lass uns als solche Menschen miteinander leben und auch den heutigen Tag dazu nutzen, weiter auf dem Weg mit dir voranzukommen. Amen. Ja, die Geschichte. Josef. Der Vater von Josef war ja Jakob. Und Jakob hatte zwei Söhne von einer Frau, nämlich von Rahel. Der Bruder von Jakob, der Bruder von Josef war Benjamin. Nicht? Und die beiden waren dem Jakob spät geboren worden und waren besondere Lieblingssöhne. Insgesamt hatte Jakob ja vier Frauen, die Rahel und natürlich die Lea. Und die hatten jeweils eine Nebenfrau, Bilha und Zilpa. Und insgesamt also 10 Brüder gab es da für den Josef. Und ich nehme mal an, es gab auch Schwestern. Die werden jetzt nicht erwähnt, aber rein statistisch gesehen wird es die gegeben haben. Eine große Familie also, so ein bisschen wie gestern. Hier hat die Familie Marx ein großes Fest gefeiert gestern Nachmittag. Der Tobias hat seine Silke geheiratet und da war hier auch alles ganz voll. Da hat man gedacht, guck mal, so eine große Familie mit vielen Verwandten, da ist allein schon die halbe Gemeinde voll. Stellt euch das also so vor. Große Familie, viel Verwandtschaft. Ich habe es eben gerade gesagt, der Josef war der Lieblingssohn von Jakob, weil er war schon sehr alt und die Rahel hat sich sehr vor Gott dafür eingesetzt, noch ein Kind zu bekommen. Das war eben der Josef. Und das hat aber dazu geführt, dass dieses Lieblingskind ständig bevorzugt worden ist von Jakob. Das war so der Sohn seines Herzens und natürlich hat das für Schwierigkeiten gesorgt bei den anderen Brüdern. Und das ging so weit, dass die so richtig, richtig böse geworden sind und gedacht haben, diesem Josef, den müssen wir es mal so richtig eintränken. Und ihr wisst das ja, das haben sie auch gemacht. Denn Josef hat ja auch nichts dazu getan, dass Frieden in der Familie sein konnte. Der hat ja so Träume, nicht wahr? Wo dann die ganze Familie sich vor ihm verbeugt und hat es auch sonst immer rausgehangen, dass er der Liebling vom Vater ist mit den schönen Klamotten, die er bekam. Also das war von Josef auch nicht so ganz fair, den Brüdern gegenüber. Und nun folgt eine ganz lange und zumeist auch sehr schmerzliche Geschichte, die wir da lesen können. Ich fasse es wirklich kurz zusammen. Die Brüder werfen den Josef in eine Zisterne, also einen leeren Brunnen, und verkaufen ihn dann an Sklavenhändler, die vorbeiziehen. Und da ist der Josef erst 17 Jahre alt. Nach heutigen Maßstäben würden sagen, ein Kind, ein Teenie. Und er muss dann in ein fremdes Land mitziehen, wird dort als Sklave an einen Potiphar verkauft. Der Mann ist Oberaufseher der Leibwache und Kämmerer des Pharao, also schon eine ziemlich große Nummer war dieser Potiphar. Und Jakob muss annehmen, dass sein Lieblingssohn von wilden Tieren gefressen ist und trauert natürlich unendlich. Allerdings ist Gott jetzt auf der Seite Josefs, wie es vorher auch schon war. Josef, der ins Gefängnis geworfen wird und jetzt jahrelang dort leben muss. Manchmal vergessen wir das. Ich weiß nicht, ist das euch bewusst? Josef hat sozusagen die beste Zeit seines Lebens, wie wir ja gerne sagen, in unsäglichen Bedingungen gelebt. Jahre gestohlen, nicht? Während unsere Kinder in dieser Zeit ihre Ausbildung machen, eine Frau kennenlernen oder einen Mann vielleicht, ne? So, das, was alles so im Leben sich so die Weichen stellt, saß der gute Mann im Gefängnis ohne Hoffnung. Und er hat in dieser Zeit Träume gedeutet, hat etwas Hoffnung gehabt, das wurde alles zerstört. Letztlich aber doch kam er aus dem Gefängnis, weil der Pharao von seinen Traumdeuterfähigkeiten gehört hat. Und er berichtet jetzt dem Pharao, was er geträumt hat, der Pharao. Kann ihm das erklären und der Pharao ist total begeistert. Es geht um diese bekannten 7 Jahre des Wohlseins, der reichen Ernte, des wirtschaftlichen Aufschwungs, auf die dann weitere 7 Jahre großer Not folgen würden. Und der Pharao ist so beeindruckt, dass er Josef tatsächlich nun aus dem Gefängnis ganz herausholt und ihn zu seinem Stellvertreter und obersten Verwalter macht. Was für eine steile Karriere. So weit unten, so weit oben. Und als dann tatsächlich diese Dürre eintritt, ist Josef derjenige, der allen Menschen um ihn herum, den Ägyptern, und den umliegenden Völkern, Ländern, bei denen ist nämlich diese Hungersnot auch eingetreten, das Korn, das Essen verkaufen kann. Und natürlich, es geschieht, dass die Verwandten, die Brüder von Josef auch aus Kanaan anreisen. Und Josef hat sich so stark verändert, nicht als ägyptischer Herrscher, dass die Brüder ihn nicht wiedererkennen. Aber umgekehrt geschieht das. Josef sieht sofort, wen er vor sich hat. Und jetzt gibt er sich ihn nicht zu erkennen, sondern will prüfen, haben die sich geändert. Und er bezichtigt sie der Spionage. Ihr kommt ja nur, um hier alles auszukundschaften. Und deswegen sperrt er jetzt seinerseits seine 10 Halbbrüder alle ein, 3 Tage lang. Und anschließend behält er Simeon im Gefängnis und schickt dann seine Brüder zurück. Für die ist es natürlich die Katastrophe. Die sagen sich, unser Vater hat ja schon einen Sohn verloren und sie fühlen sich auch schuldig. Und jetzt ist der Nächste, den er verliert, der nicht mehr nach Hause kommt. Aber Josef ist da unbarmherzig und schickt die nach Hause und hat eine Bedingung. Der Simeon kommt erst frei, wenn sie von zu Hause den Allerjüngsten, den Benjamin, sozusagen jetzt das Kleinod des Vaters Jakob, auch noch bringen. Also es ist eigentlich eine unerhörte Bitte, das kann er nicht machen. Josef ist da knallhart und sagt, Simeon kommt nur frei, wenn ihr wiederkommt und den Benjamin mitbringt. Also schweren Herzens ziehen die Brüder zurück und es scheint tatsächlich so zu sein, als ob der Josef sich jetzt für alles rächt, was die Brüder ihm angetan haben. Stellt euch das vor, wie die Brüder jetzt zurückziehen zu ihrem Vater nach Kanaan. Nun, das Korn wird aufgebraucht, die Leute haben Hunger und es wächst nichts nach. Und so müssen die Leute also wieder nach Ägypten reisen und beknien den Vater Jakob, gib uns den Benjamin mit. Denn dein Sohn Simeon, unser Bruder, sitzt nach wie vor im Gefängnis in Ägypten. Das ist denen die ganze Zeit bewusst. Überlegt mal, was die jetzt da aushalten. Das geht nicht so einfach. Der macht nicht Tauchurlaub in Ägypten, wie man das heute so macht. Und tatsächlich, Benjamin darf mit den Brüdern nach Ägypten reisen. Und Josef hält Wort, gibt den Simeon frei und lädt seine Leute anschließend zum Essen ein. Und ihr kennt dann, wie das weitergeht. Nach diesem fantastischen Essen, merkwürdige Dinge passieren da auch, die Brüder werden der Reihenfolge nach gestaffelt, da wundern die sich, wieso wissen die das, ne, vom Alter her. Und dann ziehen die zurück, alle zusammen, aber Josef lässt seinen Silberbecher ausgerechnet in dem Sack seines jüngsten Bruders, des Benjamin, zurücklegen. Ich habe da so ein Bilderbuch vor Augen. Ihr kennt das sicher so, wenn man als Kind so biblische Geschichten in Bilderbüchern hat. Das hat mich als Kind so betroffen gemacht. Da war ich so aufgeregt und fasziniert, dass der Benjamin diesen Becher in seinem Sack hatte. Und ich habe so mitgebangt und gehofft, dass er nicht gefunden wurde. Und natürlich, es war eine Intrige. Der Josef hat das absichtlich gemacht. Ja? Und jetzt sind die Brüder am Boden zerstört. Die Brüder setzen sich jetzt also für den Kleinsten ein. Und der Juda, der erklärt sich selbst als Sklave an der Stelle von Benjamin. Er setzt sein eigenes Leben ein, damit der Benjamin zurück zu seinem Vater darf und erklärt die ganze Geschichte. Und da gibt sich Josef zu erkennen. Weil er hat seine Brüder ja nur getestet. Er wollte sehen, wie sind die jetzt drauf. Er hat ihnen schon lange vergeben. Und jetzt sagt er, ich bin doch euer Bruder. Holt meinen Vater auch hierher. Er soll die letzten Jahre seines Lebens wirklich gut haben und hier am Hof in Fülle und in Wohlleben verbringen dürfen. Und als dann der Vater stirbt, also die ziehen dann tatsächlich runter, der lebt noch einige Jahre, der Jakob, zeigt sich wieder der Edelmut von Josef. Und ich zitiere jetzt einmal aus dem Kapitel 50, die Verse 17 bis 21. Die Brüder haben gedacht, jetzt, wo der Vater tot ist, jetzt kommt noch was vom Josef. Der hat das nur gemacht, um den Vater nicht noch weiter zu belasten. aber jetzt sind wir dran für alles, was wir verbrochen haben. Und jetzt heißt es hier, als man Josef diese Worte überbrachte, musste er weinen. Seine Brüder gingen dann auch selbst hin, fielen vor ihm nieder und sagten, hier sind wir als deine Sklaven. Josef aber antwortete ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Stelle? Ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt, Gott aber hatte dabei viel Gutes im Sinn, um zu erreichen, was heute geschieht, viel Volk am Leben zu erhalten. Nun also fürchtet euch nicht, ich will für euch und eure Kinder sorgen. So tröstete er sie und redete ihnen freundlich zu. Das heißt, Josef hat ihnen schon längst vergeben und lässt es jetzt endgültig zur Versöhnung kommen. Das ist unser Thema heute. Dieses Thema ist ja nun kein einfaches. Die Frage ist, wie können wir vergeben? Wie gehen wir mit Kränkungen, wie gehen wir mit Bitterkeit, mit zerplatzten Lebensträumen und so weiter um? Noch einmal diesen Satz in der Luther-Übersetzung, da ist er wahrscheinlich noch bekannter. Ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich Leben zu erhalten für ein großes Volk. Und das ist ja ganz unvermeidlich. Jeder von uns kennt das, wir alle erleben Kränkungen. Wir fühlen uns von anderen verletzt und wir fühlen uns nicht nur, sondern das geschieht ja auch tatsächlich. Und dann, jeder kennt das ebenfalls, ist es nicht leicht zu vergeben. Und in der Regel ist es ja leichter, das letzte Wort zu behalten, als den ersten Schritt zu tun, oder? Wie lange reden wir über uns zugefügte Verletzungen mit diesem und jenem? Haben das letzte Wort. Wie schwer dagegen ist es, den ersten Schritt zu tun und zu sagen, du hast mich verletzt oder ich bin verletzt. Und wenn wir uns jetzt die Lebensgeschichte Josefs, ich habe es versucht kurz zu skizzieren, noch einmal vorstellen, wie der seine Jugend, sein Leben verbringen musste, im Gefängnis, im Ausland. Überlegt mal, was sich da an Bitterkeit und Resignation hätte ansammeln können. Ja, das behütete Vater-Mutter-Söhnchen, das immer auf Wolken gebettet, gut gekleidet, ja, alles, was man so sich wünschen kann. Und dann dieser dramatische Absturz, verraten von seinen eigenen Leuten. Ich glaube, das ist besonders bitter. Ja, wir halten eine Menge aus, aber wenn uns die Leute, die uns am nächsten stehen, so mit dem Messer von hinten in die Brust stechen, das ist besonders bitter. Und er hatte viel Zeit da, seine Wunden zu lecken, bitter zu werden. Darüber nachdenken können, wie kann ich es, wenn ich mal hier rauskomme, meiner Familie, meinen Brüdern heimzahlen. Aber auch das wissen wir, Rache heilt keine Wunden. Rache gibt verlorene Ehre, verflossene Jahre, verbittertes Leben nicht zurück. Das mag vielleicht für einen Moment eine Genugtuung bieten, aber es ist keine Lösung. Und vielmehr ist es doch so, wenn wir eine Kränkung nicht loslassen, dann gärt es doch in unserem Innern. Dann bleibt das doch da. Dann machen negative Gefühle schließlich so, dass wir bitter werden und bitter bleiben. Dass Wut, dass Angst, dass Kränkung uns sogar krank machen. Es gibt viele medizinische Untersuchungen, die das mittlerweile belegen, wie gesundheitsfördernd es ist, wenn jemand verzeihen und vergeben kann. Und wie viele Krankheiten darauf zurückzuführen sind, dass Menschen eben nicht vergeben, dass sie nicht loslassen, dass sie ihre Verbitterung für sich behalten. Und jetzt kennen wir alle den Satz vergeben und vergessen. Ich glaube, das stimmt und stimmt nicht. Ich bin sehr dankbar, dass die meisten Dinge, die ich unter dieses Kapitel verbuche, ich bin gekränkt, ich bin verletzt worden, ich vergesse das. Das geht euch genauso. Vieles, was gut war, vergessen wir dann auch. Habt ihr das nicht schon mal erlebt? Mir ging das so, irgendwann habe ich mal ein Gespräch mit jemandem gehabt, der hat dann gesagt, ich habe dich damals so und so verletzt, so rum, genau. Weißt du noch? Und ich sage, nö, habe ich ganz vergessen. Wir haben ein gutes Verhältnis. Geht euch doch auch so, oder? Und es ist gut so. Aber darum geht es hier nicht. Es geht hier um tatsächlich solche Dinge, negative Erfahrungen, die ganz tief eingedrungen sind, die uns zutiefst erschüttert haben. Dinge, wo wir sagen, das werde ich dir nie vergessen. Über das komme ich nicht hinweg. Kennt ihr solche Gefühle? Wo man nach Jahrzehnten noch weiß, was da gewesen ist. Und ich glaube, es ist manchmal ganz gut, dass wir eine böse Tat nicht vergessen, damit wir daraus lernen, uns zu schützen. Wenn jemand nochmal so auf uns zukommt, ja? Man soll ja auch aus seinen Erfahrungen lernen. Die Frage ist nur, können wir das vergeben? Vergessen und vergeben sind ja zwei verschiedene Dinge. Es geht also nicht darum, dass ich diese verletzende Erfahrung aus meinem Gedächtnis lösche, sondern, und das ist ganz wichtig jetzt, es geht darum, dass ich die zerstörerische Wirkung dieser Verbitterung ablehne. Dass ich hinschauen kann und sagen, gut, das ist damals passiert, das war ganz schlecht, das hat mir wehgetan, aber das ist vorbei und ich passe jetzt auf, dass mir das in gleicher Weise nicht noch einmal passiert. Und wir sehen es ja auch bei Josef hier. Er hat nicht vergessen, was seine Familie ihm angetan hat. Deswegen habe ich das erzählt, dass wir nochmal merken, wie sehr er das auf die Spitze treibt. Er hat ja seine Brüder sozusagen förmlich getestet und ausprobiert und vorgeführt mit dem Ganzen, dass er den Simeon hat eingekerkert, dass er den Benjamin hat kommen lassen. Er wollte probieren, was ist da jetzt inzwischen geschehen? Haben sich diese Menschen geändert? Aber er konnte das tun, weil er zur Vergebung bereit war. Er war versöhnt, weil er hat ja dann zum Schluss gesagt, ihr habt das Böse machen wollen mit mir und ihr habt das auch böse gemacht. Aber ich habe einen Gott, der hat es gut gemacht. Und ich kann hoffen, dass dieser Gott es auch mit euch gut gemacht hat. Mir sagte mal ein Seelsorger in einer schwierigen Situation, Volker, vergiss nie, der andere ist nie so schlecht, wie du glaubst, dass er ist. Kennt ihr das auch? Ihr seid verletzt und projiziert alle bösen und negativen Sachen auf diesen anderen Menschen. Gott ist auch für diesen anderen Menschen da. Und er ist nie so böse und schlecht, wie ihr ihn gerne machen. Mir hat das sehr geholfen. Und genau das passiert hier auch bei Josef. Er vergisst nicht, was ihm Böses angetan wurde. Aber er kann vor Gott sagen, ich vergebe das. Und ich will jetzt sehen, wo meine Brüder stehen, weil das war, was dann passiert ist, sein Endziel. Von der Vergebung zur Versöhnung zu kommen. Das ist ein erstes wichtiges Thema, deswegen einen ersten hilfreichen Gedanken. Wenn ich jemandem etwas nachtrage, dann bestrafe ich in allererster Linie mich selbst. Stellen wir uns das doch mal bildlich vor, ich trage dem anderen die Schuld hinterher. Das ist doch sinnlos. Der andere ist sich dieser Schuld vielleicht gar nicht bewusst, das gibt es ja auch. Steigen wir doch aus. Halten wir uns vor Augen, wie Josef das gemacht hat. Er hat gesagt, in allem dem hat Gott auch einen guten Plan für mich. Und ich trage meinen Brüdern das nicht nach und zerbreche unter dieser Bitterkeit und Last, sondern ich nehme wahr, dass Gott mit mir weiter unterwegs ist. Und ich schaue, was liegt für mich drin, das zu entfalten. Und lasse Gott denjenigen sein, der Recht schafft. Das macht frei. Das mobilisiert Kräfte und kann zur Versöhnung führen. Ein zweiter Gedanke. Natürlich, vergeben ist schwierig, aber vergeben ist auch möglich und vor allem vergeben ist ein Segen. Es gibt ja vieles, was uns davon abhält, vergeben zu können oder auch zu wollen. Aber wenn wir nie vergeben wollen, dann wird es auch keine Versöhnung geben. Versuchen wir den Josef doch mal aus dieser Perspektive noch mal anzuschauen. Zunächst war er in der Zisterne, dann auf dem langen Weg als Sklave nach Ägypten. Er war im Hause Potiphars und dann die ganzen Jahre im Knast. Er hat sich seinen Gefühlen stellen müssen. Er musste seinen Zorn verarbeiten, seine Angst musste er verstehen. Und die Trauer, die brauchte auch Zeit. Und wisst ihr was? Ich glaube auch uns. Ist es wichtig, für uns ist es wichtig, dass wir Zeit haben, dass wir versuchen herauszufinden, warum hat mich etwas so verletzt? Und unter Umständen ist es gut, dazu fachliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Klammer auf, in mancher Seelsorge fällt mir auf, dass Menschen sich das zu einfach machen. Die sagen, ich bete und Gott vergibt. Es tut gut, an die Wurzeln zu gehen, warum hat mich das so verletzt? Und es braucht dafür dann einen Prozess, damit diese fremde Schuld nicht weiter in uns lebt. Also, es ist nichts damit, irgendwas mal schnell im Gebet vor Gott zu bringen und dann auf den Knopf vergeben zu drücken und zu hoffen, alles ist gut. Sondern es geht darum, dass ich jeden einzelnen Punkt mir bewusst mache, vielleicht aufschreibe, dass ich ihn würdige, dass ich ihm also Geltung und Raum gebe und dann bewusst vergebe. Und das braucht vielleicht Monate, wo ich das immer wieder mache. Aber wenn ich das nicht tue, bleibt das und es wird mich zerstören. Und man darf auch trauern. Man muss nicht so tun, ja, das ist alles halb so schlimm. Das hat mich wirklich verletzt. Das ist mir wirklich zutiefst unter die Haut gegangen. Aber dann auch hinschauen. Bei Josef hat das Jahre gebraucht. Und sicher, das ist der nächste Punkt, hat Josef auch überlegt, was war denn mein eigener Anteil daran? Das ist nämlich auch diese Sache, wenn wir dann das einmal anschauen, was hat mich denn so verletzt? Was habe ich denn dazu beigetragen, dass das hat passieren können? Vielleicht nicht einfach nur sagen, ich bin verletzt und der andere ist böse, sondern was hat den anderen dazu gebracht, dass er sich mir gegenüber so verhalten hat? Und da hat der Josef einiges entdeckt. Ich sagte es ja zu Beginn, der war nicht unschuldig. Der hat seine Brüder ganz schön herausgefordert. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da der Älteste mal auf ihn zugegangen ist und sagte, Josef, lass es mal nicht so raushängen. Ja? Wir wissen alle, dass du der Lieblingssohn bist, okay. Ja, aber so wie du dich hier vor uns aufführst, mit deinen Klamotten und deinen Träumen und deinem Hochmut und deiner großen Klappe, sei mal ein bisschen vorsichtiger. Möglicherweise haben die miteinander gesprochen. Josef hat sich darum nicht gekümmert. Josef war nicht ganz unschuldig. Damit sind wir am zweiten hilfreichen Gedanken. Ein zentrales Thema der Bibel lautet, vergeben heißt nicht gutheißen, sondern loslassen, überlassen und frei werden. Du bist nie unschuldig. Es gibt immer Gründe. Und dann zu sagen, das lege ich vor Gott hin und ich gebe es ab. Wisst ihr, dass der christliche Glaube gibt ja nochmal eine ganz andere Perspektive als rein psychologisches Training. Da können wir nützliche Erkenntnisse finden. Und auch in der Psychologie wird die Wirksamkeit von Vergebung bestätigt. Aber nehmen wir doch einmal ernst, dass Jesus Christus das Schuldproblem ernsthaft und radikal endgültig gelöst hat. Er hat doch alle Schuld auf sich genommen, das heißt meine eigene und die von anderen. Er hat das doch mit seinem Leben bezahlt, das sagen wir doch immer. Also können wir doch mit ihm, mit Jesus alles abrechnen. Wir können, wie ich vorhin sagte, die Sachen mal wirklich durchdenken, durchbeten, vor ihn bringen. Und dann sagen, Herr, nimm du das. Ich gebe es an dich ab. Du bist doch der, der den Frieden schenkt. Oft können wir das gar nicht machen, mit irgendjemandem reden noch über vergangene Schuld. Vielleicht ist er schon längst gestorben oder wir sind so weit auseinander, dass das nicht mehr geht. Vielleicht ist er auch uneinsichtig, das kennt ihr auch. Nicht? Da versucht man mit jemandem was zu klären, der sagt, ich weiß nicht, was du für ein Problem hast. Jesus lädt uns als Menschen ein, dass wir mit fremder und mit eigener Schuld zu ihm kommen. Dass wir die Sache klären und dann bei ihm lassen, loslassen und damit auch wirklich frei werden. Und er, Jesus, wird sich drum kümmern, was weiter auch mit dem anderen geschieht. Ein letzter Gedanke. Erkennen wir unsere Eigenverantwortung. Wenn wir es schaffen, uns für unsere eigene Verbitterung verantwortlich zu fühlen. Ja, es ist ja, ich bin verbittert, da weiß der andere ja vielleicht gar nichts mehr. Anstatt ihr zum Opfer zu fallen, dann kann uns der Ausstieg gelingen. Und den gibt es tatsächlich. Niemand von uns ist gezwungen, seine in ihm lebende Bitterkeit über erlittenes Unrecht weiter zerstörerisch wirken zu lassen. Und ich kann das aus eigener Erfahrung im Blick auf meinen Dienst bestätigen. Da gab es auch mal einen längeren Prozess. Aber ich bin schließlich aus der verbitterten Opferrolle ausgestiegen. Es war meine Verantwortung, Gott das Zepter zu überlassen. Ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Ich habe hier einen alten Kollegen sitzen, Hartmut. Hä? Die Jahre als Pastor sind nicht immer lustig. Und da gibt es Zeiten, da bist du das Opfer gewesen. Und du wusstest gar nicht, was du falsch gemacht hattest. das geht mitunter so. Und sich dann zu sagen, diese Machtspiele, die manchmal in Gemeinden stattfinden, wo dann die Pastoren oder Pastorinnen mit in die Mühle geraten und der Erste, der geht, ist ja immer der Pastor mit seiner Familie, nicht die, die die Unruhe in den Gemeinden versehen. Das heißt nicht, dass die Pastoren unschuldig wären, die müssen ja auch reagieren und da passieren dann auch Fehler. Ihr gedachtet, das Böse zu machen, Gott aber gedachte, es gut zu machen. Das ist der dritte wertvolle Gedanke für mich. Vergeben heißt nicht, dass Versöhnung stattfinden kann oder muss. Aber Vergebung muss stattfinden. Es gibt unlösbare Konflikte. Und man kann nicht mit jedem Menschen oder mit jedem Täter eine Versöhnung erreichen. Aber vielleicht gelingt es uns mit der ursprünglichen Kränkung oder Verletzung irgendwann auch eine positive Seite abzugewinnen. Ich sagte es eben schon, vor Jahren sind meine Frau und ich mit der ganzen Familie in das Räderwerk von Machtspielen geraten. Das hat dazu geführt, dass wir aus der Gemeinde geflogen sind, beziehungsweise wir haben die Notbremse gezogen und sind gegangen, bevor es ganz hässlich wurde. Und es hat uns Jahre gekostet, wie ich es eben gesagt habe, die Verbitterung, die Kränkung, den Schmerz zu besehen, zu benennen und an Christus abzugeben und zu vergeben. Und wir haben festgestellt, Jahre später konnten wir sagen, wie gut, dass wir damals aus dieser Situation rausgekommen sind, weil im Blick darauf hat sich das leider so weiterentwickelt dort. Und der nächste Kollege ist in die genau gleiche Situation gekommen, auf die gleiche Art und Weise aus der Gemeinde gegangen. Wie gut, dass wir da rausgekommen sind und wie gut, dass Gott es mit uns gedachte, gut zu machen. Und wir konnten vergeben. Und tatsächlich ist es in einem Fall zur Versöhnung gekommen. Ist das nicht fantastisch? Ich freue mich so. In einem anderen Fall nicht. Vergeben, ja, aber es hat nicht zur Versöhnung geführt. Aber auch das an Gott abzugeben und zu sagen, unser aller Leben ist in deiner Hand. Seht ihr, in der Bitterkeit liegt eine enorme Wirkung, wenn wir die behalten. Aber in der Vergebung eben auch. Und deswegen schließe ich, Vergebung ist und bleibt eine der wichtigsten, einer der zentralen Begriffe in der Bibel und in unserem praktischen Leben. Und Vergebung ist dieses geniale Prinzip, das Gott uns anbietet. Und es geht darum, dass wir das umsetzen in unserem Leben. Wenn in euch etwas ist, wo ihr sagt, das hat mich zutiefst gekränkt, das trage ich noch mit mir, vielleicht schon seit Jahren, ja mitunter seit meiner Kindheit, dann geht da dran, damit es zur Versöhnung, zur Aussöhnung kommen kann. Und Gott möge euch dabei helfen. Amen.